Auf dem berühmten Weinberg vor Schloss Sanssouci herrscht buntes Treiben. Überall recken Menschen ihre Handys in die Höhe, um sich vor dem pompösen Bau abzulichten. Mehr als 3 Millionen Touristen verzeichnet die brandenburgische Landeshauptstadt Potsdam jährlich. Schloss Sanssouci mit dem ihm umgebenden Park ist der ungeschlagene Besuchermagnet. Das preußische Versailles steht seit 1990 auf der Welterbeliste der UNESCO. Auf einer Fläche von 290 Hektar geben unzählige Prunkbauten einen Eindruck vom unbeschwerten Leben am Hofe Friedrichs II., genannt der Große. 100 Jahre nach ihm, im Jahre 1840, bestieg sein Urgroßneffe Friedrich Wilhelm IV. Den preußischen Thron. Er war der zweite große Bauherr in Sanssouci, sagt Hartmut Dorgerloh, Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Friedrich Wilhelm gilt als der Erbauer von Schloss Charlottenhof, dem Orangerieschloss, den römischen Bädern und der Friedenskirche.
Die Friedenskirche ist hier für die preußischen Schlösser und Gärten ein ganz besonderes Denkmal und ein Bauwerk mit einer ganz besonderen Geschichte, weil bei der Friedenskirche in besonderer Weise deutlich wird, dass Sanssouci nicht nur von Friedrich dem Großen stammt, sondern dass es eine wichtige zweite Phase gibt, die 100 Jahre später einsetzt mit Friedrich Wilhelm IV., denn Friedrich der Große hatte in Sanssouci vieles angelegt, aber was immer fehlte bei ihm ganz klar als Agnostiker, war eine Kirche oder Kapelle. Und 100 Jahre später war bei dem tiefreligiösen Friedrich Wilhelm IV. Deshalb das Bedürfnis besonders stark, Sanssouci mit einer Kirche zu bereichern. Und das ist die Friedenskirche geworden.
Der Tag der Grundsteinlegung war mit Bedacht gewählt. Am 12. April 1845, genau 100 Jahre nach der Grundsteinlegung von Schloss Sanssouci, konnten die Arbeiten für das Gotteshaus beginnen. Es war das erklärte Ziel Friedrich Wilhelms IV., in jeder Hinsicht einen Gegenpol zum berühmtesten Bauwerk seines Urgroßonkels zu setzen.
Es scheint mir passend, eine Kirche, welche zu einem Palastbezirk gehört, der den Namen Sanssouci ohne Sorge trägt, dem ewigen Friedefürsten zu weihen und so das weltlich Negative ohne Sorge dem geistlich positiven Frieden entgegen oder vielmehr gegenüberzustellen,
schrieb er in einem Brief. Die Idee zu dem Bau einer Kirche in Sanssouci kam Friedrich Wilhelm bereits als Kronprinz. Damals schwärmte der Thronfolger für Italien, erzählt Bauforscher Andreas Kitschke, Autor eines Buches über die Friedenskirche.
Sie wissen ja, wie das immer ist, wenn man etwas nicht bekommt, was man gerne hätte, dann wird das Interesse noch größer. Und das war bei dem Kronprinzen der Fall. Er musste also erst volljährig werden, bis er dann das erste Mal wirklich nach Italien fahren konnte und hatte vorher also sich mit Italien sehr beschäftigt, hat sämtliche Kupferstiche, die irgendwie zu greifen waren, sich zu Gemüte geführt.
Nach seiner ersten Italienreise 1828 fertigte der Kronprinz erste Skizzen für den Bau einer Basilika an. 1834 erwarb er auf der Glasbläserinsel Murano bei Venedig ein Apsismosaik, das sich heute in der Friedenskirche befindet.
Das Mosaik stammt aus einer Kirche, die damals abgerissen wurde, und da hat also der Kronprinz zugegriffen, natürlich über Mittelsmänner, damit keiner mitkriegt, dass es der Kronprinz von Preußen ist, der da kaufen will, sonst wäre der Preis gleich hochgeschnellt.
Für günstige 385 Taler erstand Friedrich Wilhelm das Mosaik, dessen Entstehung auf das erste Drittel des 13. Jahrhunderts datiert wird. Der Transport per Schiff von Murano nach Potsdam kostete das Fünffache, so Andreas Kitschke.
Es ist tatsächlich so, dass diese Mosaikteile zerschnitten worden sind vor Ort und auf Gipstafeln gezogen und dann hier an einer neu hergestellten Wölbung dann wieder angebracht worden. Ansonsten ist also eine prachtvolle Darstellung Jesus in segnendem Gestus und umgeben von Maria und Johannes dem Täufer und dann treten von der Seite noch Petrus, den man an den Schlüsseln erkennt, hinzu. Und der Schutzpatron der Kirche, aus der das Mosaik stammt, und das ist Cyprian, der Bischof von Karthago. Im Vorjoch dann noch die Erzengel Raphael und Michael.
Die Figuren in farbenfrohen Gewändern stehen vor einem bräunlich-gelben Hintergrund, weshalb das Werk auch Goldmosaik genannt wird. Ausgehend von dem venezianischen Mosaik im Chorraum begann die Planung für die Friedenskirche. Als Vorbild bestimmte Friedrich Wilhelm IV., der nun bereits König war, die Kirche San Clemente in Rom. Jedoch nicht in ihrer barocken Form, wie er sie selbst besichtigt hatte. Als Vorlage diente ein idealisierter Kupferstich der romanischen Kirche. Mit dem konkreten Entwurf beauftragte Friedrich Wilhelm seinen Hofarchitekten, den Schinkelschüler Ludwig Persius. Persius gelang es, trotz der strengen Vorgaben ein eigenes Gesamtkunstwerk zu schaffen.
Er war ein großer Meister darin, Baumassen asymmetrisch zu gestalten und trotzdem so zu gestalten, dass sie von jeder Seite, von der man sich nähert, ausgewogen aussieht. Und das ist auch bei dem Friedenskirchenensemble dann so gewesen. Die grobe Form hat er schon vorgegeben. Die Kirche ist 1:1 nach seinen Entwürfen gebaut worden. Er ist aber kurz nach der Grundsteinlegung verstorben, nach seiner ersten Italienreise, aus der er krank zurückkam.
Der Innenraum der Friedenskirche ist schlicht. Außer dem Goldmosaik in der Chorapsis gibt es keine figürliche Ausmalung und es hängen keine Gemälde an den Wänden. Zwei Arkaden mit grauen Marmorsäulen trennen das Langhaus der querhauslosen Basilika von den Seitenschiffen. Die Rundbögen bestehen aus weißem italienischen Carrara-Marmor. Aus den Fenstern im Obergarten dringt warmes Licht in den Kirchenraum. Über den Boden des Hauptschiffs windet sich ein Band aus ineinander übergehenden Kreisen, das Endlosband als Symbol für die Ewigkeit. Der Rückgriff auf San Clemente und den italienischen Rundbogenstil war ein ganz bewusster Bezug auf die Zeit des frühen Christentums, meint Kunsthistoriker Hartmut Dorgalow.
Die Friedenskirche ist aber auch ein Denkmal einer Utopie der Einheit der Religionen und auch einer Vorstellung von einem ewig währenden Frieden. Friedrich Wilhelm IV. Hatte als junger Mann die unruhige Zeit der napoleonischen Kriege, der Befreiungskriege erfahren. Er ist davon persönlich sehr geprägt worden. Und er hat also, glaube ich, eine tiefe Friedenssehnsucht in sich gespürt und hatte die Vorstellung, dass eine Rückbesinnung auf urchristliche Werte dazu einen großen Beitrag leisten könnte.
Dem König schwebte eine nicht zerstrittene christliche Gemeinschaft vor, von der er annahm, dass sie lange vor der Kirchenspaltung einmal existiert haben musste. Besonders geeignet, so Andreas Kitschke, erschienen dem König deshalb jene frühen Sakralbauten, die aus römischen Markt- und Gerichtshallen hervorgegangen waren.
Die preußischen evangelischen Kirchen in der Zeit davor waren meistens bessere Hörsäle. Es war also immer reformiert geprägt, da das Königshaus reformiert war. Man wollte keine Bilder haben, man wollte kein Kruzifix auf dem Altar, keine Leuchter. Und das war ihm nun also ein besonderes Anliegen, dass man wieder einen Altarbezirk hat, wo die Abendmahlsfeier stattfinden kann, wo die Liturgie gelesen oder gesungen werden kann. Und da meinte er, da ist die frühchristliche Tradition das Beste.
Den Altarbereich betritt man über drei Stufen, die links von der Kanzel und rechts vom Lesepult begrenzt werden. In der Chormitte steht der Altartisch aus griechischem Marmor. Diesem Material, aus dem auch Taufstein, Kanzel, Lesepult und Altarkreuz gefertigt sind, maß der König eine symbolische Bedeutung bei. Er sei, Zitat, vor 2000 Jahren unter Perikles auf der Akropolis stark benutzt worden. Das heißt, vermutlich sind bereits die ersten Christen über diesen Stein gegangen. Über dem Altar erhebt sich ein prachtvoller Baldachin, das Ziborium, ein typisches Gestaltungselement frühchristlicher Gotteshäuser. Kirchenführerin Ursula Weihrauch deutet auf die vier grünen Säulen mit korinthischen Kapitellen, auf denen das bronzevergoldete Giebeldach ruht.
Friedrich Wilhelm IV. Hatte neben dem Bruder Wilhelm noch eine Schwester, die war Charlotte. Und Charlotte hat den russischen San Nikolaus geheiratet. Und der schenkte seinem Schwager diese Säulen aus sibirischem Jaspis, die in Sibirien hergestellt wurden und mit Ochsenkarren und Schiff hierher transportiert wurden.
Eine weitere Besonderheit des Kirchenraums ist, dass es im Langhaus keine Kirchenbänke gibt. In den frühchristlichen Kirchen folgte man dem Gottesdienst im Stehen. In Potsdam sitzen Gottesdienst- und Konzertbesucher rechts und links des Endlosbands auf Biedermeierstühlen. Geradezu programmatisch wirkt vor dem Hintergrund der Sehnsucht nach einer vereinten christlichen Gemeinschaft, dass Friedrich Wilhelm Elisabeth Ludovica von Bayern ehelichte.
Durch die Kirchenunion war ja jetzt die preußische Kirche eine unierte Kirche, lutherisch geprägt, reformiert geprägt, nur eben nicht katholisch. Und dass nur das Oberhaupt der evangelischen Kirche eine katholische Prinzessin heiratet, Elisabeth von Bayern, ist schon sehr ungewöhnlich. Aber das Hohenzollernhaus war immer relativ offen und der Friedrich Wilhelm IV. Hatte eben auch eine große Offenheit gegenüber dem katholischen Glauben und eine eigentlich sehr romantische Geschichte.
Findet der Pfarrer der Friedenskirche Simon Kunze. Friedrich Wilhelm und seine Gemahlin ruhen nun in der königlichen Gruft unter den zwei Grabplatten vor dem Altarraum. Offen war der König nicht nur anderen Konfessionen gegenüber, er verfügte, dass die Friedenskirche nicht nur Hof- und Grabeskirche, sondern auch eine Bürgerkirche mit einer ganz normalen Gemeinde sein sollte. So erklärt sich die Lage der Friedenskirche am Rande des Welterbe-Ensembles als Bindeglied zwischen Park und Stadt. Ich folge Pfarrer Kunze und Andreas Kitschke vor die Kirche. Auf der Westseite schließt sich das Atrium an, ein quadratischer von Säulengängen begrenzter Lichthof. In der Mitte steht auf dem Paradiesbrunnen eine überlebensgroße Christusfigur. Der Blick gleitet weiter durch die Säulenarkade in den dahinterliegenden Park.
Also man kommt aus dem Parc Sanssouci durch den Marligarten, das sieht ja auch herrlich aus. Hier so in den Raum des Paradieses, kommt auf den Christus zu, tritt dann in die Kirche ein und wird verwiesen auf den ewigen Frieden.
Beschreibt Pfarrer Simon Kunze das Zusammenspiel der architektonischen Elemente. Spaziert man durch die Säulengänge zur Westseite der Kirche, gelangt man in einen Hof, der einem Kreuzgang ähnelt. Er gehört zum Marly-Schloss. Doch nicht nur dieses einem oberitalienischen Kloster nachempfundene Ensemble versprüht mediterranes Flair. Mit der Anlage auf der Nordseite machte der König seinem Ruf als Romantiker auf dem Thron alle Ehre. Dort umspült das Wasser des Friedensteichs die Kirche. Deren schlichte Putzquaderung und die exakten romanischen Formen spiegeln sich malerisch auf der Wasseroberfläche. Der Teich fügt sich harmonisch in den Marly-Garten ein. Urheber dieser Komposition ist der namhafte Gartenarchitekt Peter Josef Lenné. Am Rand des Sees verläuft ein prächtiger Säulengang, über den der König mit seiner Gemahlin vom Schloss Sanssouci kommt, trockenen Fußes die Kirche erreichte.
Und wenn wir jetzt von dem Gang aus uns mal die Wasserseite der Kirche ansehen, dann sehen wir auch schon eine ganze Menge Schäden. Einerseits unten im Fundament- und Sockelbereich, der ist aus Kalkstein hergestellt, was ja ein besonders dichtes Material ist. Und das ist eben von Wasser umgeben und steht im Wasser, deswegen also auch etwas problematisch. Und Sie sehen, dass da einige Steine rausgebrochen sind. Es ist das Dach über dem Hauptschiff schon mal gemacht worden und das untere Dach hat also zum Teil noch die Wälzinkdeckung von der Jahrhundertwende ungefähr. Und die ist also zum Teil löchrig und bei Schlagregen passiert es dann, dass der Regen eindringt und dann eben tatsächlich im Kirchenschiff als kleiner Wasserfall landet.
Schildert Autor und Bausachverständiger Kitschke den Ernst der Lage. Die Friedenskirche ist in ihrer Form und Substanz komplett original erhalten, da sie seit ihrer Erbauung Mitte des 19. Jahrhunderts nicht verändert wurde. Allerdings gab es seitdem auch keine Generalinstandsetzung, sodass sich die Schäden zu einem gewaltigen Berg aufgestaut haben, den die Gemeinde nun abtragen muss. Insgesamt 6 Millionen Euro haben die Sachverständigen für die nötigsten Reparaturen veranschlagt. Allein 3 Millionen Euro wird die Sanierung des 42 Meter hohen Turms verschlingen. Pate für den grazilen freistehenden Campanile stand der Glockenturm von Santa Maria di Cosmedin in Rom. Er besteht aus gelblichem Sichtbacksteinmauerwerk und verfügt über 7 offene Geschosse. Durch die Fensteröffnungen, die von schlanken Sandsteinsäulen mit korinthischen Kapitellen getragen werden, dringt ungehindert Feuchtigkeit ein.
Außerdem gibt es im Turminneren eine hochinteressante, für damalige Verhältnisse ganz moderne Konstruktion. Die Zwischendecken und die Wendeltreppe ist aus Gusseisen hergestellt. Und Gusseisen ist ein recht sprödes Material. Und da gab es also dann ungefähr ein halbes Jahrhundert nach dem Einbau doch schon größere Schäden. Man hat das dann versucht, mit zusätzlichen Betondecken in den Griff zu kriegen. Die sind inzwischen aber auch wieder hinüber, sodass jetzt also wirklich akute Einsturzgefahr besteht.
Das Turmkreuz wurde im vergangenen Jahr aus Sicherheitsgründen bereits abgenommen. Das war für viele Potsdamer ein weithin sichtbares Zeichen, in welchem jämmerlichen Zustand die Kirche ist. Aufgrund ihrer gefälligen Architektur und der romantischen Lage im Grün ist sie eine beliebte Hochzeitskirche, auch für Prominente, wie etwa den derzeitigen Chef des Hauses Hohenzollern Georg Friedrich Ferdinand Prinz von Preußen, Florian Langenscheid oder Günther Jauch. Letzterer spendete kürzlich seinen 6-stelligen Gewinn aus der Sendung 5 gegen Jauch für die Friedenskirche, mit dem nun zunächst das Goldmosaik restauriert wird. Denn auch durch das Dach der Chorapsis dringt Wasser ein.
Erstmal ist dahinter eine Befestigungseinrichtung runtergekracht. Und das ist natürlich gefährlich. Sehen Sie, dass etwas auseinanderbricht. Und dieses Goldmosaik, was nördlich der Alpen das einzige so gut erhaltene Mosaik ist, das dürfen wir einfach nicht, weil wir im Moment kein Geld haben, nicht warten, bis es irgendwann mal zerfällt, sondern wir müssen jetzt handeln. Kairos, jetzt ist der Moment.
Sagt Ursula Weihrauch energisch. Sie ist eine von vier Botschaftern, die derzeit in einer gemeinsamen bundesweiten Kampagne des Bauvereins der Friedenskirche, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg um Spenden für die Friedenskirche werben. Zu ihren Botschafterkollegen gehören der Prinz von Preußen, der Schauspieler Jürg Hartmann und die Landtagsabgeordnete Clara Geiwitz.
Wir machen ganz klassisch Infostände auf Stadtteilfesten hier um die Ecke. Wir sprechen Persönlichkeiten an, wo wir hoffen, dass sie ein bisschen mehr Geld haben. Davon gibt es ja in Potsdam einige und so kann man das eine oder andere tun.
So die Abgeordnete. Die Friedenskirche befindet sich in einem janusköpfigen Eigentümerverhältnis. Nutzer und kirchlicher Hausherr ist die Gemeinde der Friedenskirche. Doch Eigentümer ist die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, die Hinterlassenschaften des preußischen Staates verwaltet. Somit fällt die bauliche Erhaltung eigentlich in die Zuständigkeit der Stiftung. Diese hat zuletzt 155 Millionen Euro Sondermittel von Bund und Ländern erhalten. Den tatsächlichen Bedarf für alle Bauwerke schätzt Generaldirektor Hartmut Dorgerloh jedoch auf knapp 1 Milliarde Euro.
Wir haben aber mindestens 150 historische Gebäude, die alle notleidend waren. Und viele davon sind es immer noch. Und da ging es in den letzten Jahren bei den Prioritätensetzungen darum, auch an der Friedenskirche erstmal den Zustand zu bewahren. Das reicht aber jetzt nicht mehr aus. Jetzt ist dringende Hilfe nötig. Alleine schaffen wir es nicht. Wir sind schon mit den Schlössern, die wir haben, restlos gefordert und haben auch da noch weiterhin großen Erneuerungsbedarf. Wir sind ganz optimistisch, dass es uns gelingt, hier gemeinsam etwas Gutes für die Friedenskirche auf den Weg zu bringen. Das Bauwerk hat es dringend nötig.